Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir heute betrachten wollen, steht in Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Mensch, hast du mich erschreckt! Das ist ein Ausruf, den wohl jeder kennt. Plötzlich berührt mich jemand und ich fahre zusammen. Ich war wirklich erschrocken. Oder da läuft ein Kind über die Straße, so ganz unerwartet, ohne auf den Verkehr zu achten. Da bekommt man fast einen Herzstillstand. Ich sehe noch den Busfahrer, der gerade losfuhr, als ein Junge vor seinem Bus lief. Reaktionsschnell bremste er den Bus ab. Den Schrecken konnte man in seinem Gesicht ablesen. Ein ganz anderes Erschrecken gibt es, wenn ein Kind im Kaufhaus plötzlich verschwindet. So ist es uns einmal ergangen in einem größeren Bekleidungsgeschäft. Während meine Frau und ich nach einem Kleidungsstück suchten, lief unser Kind zwischen den Kleiderständern hin und her. Die Kleiderstände waren so hoch, dass man die Kleine gar nicht sehen konnte. Auf einmal war sie überhaupt nicht mehr zu sehen, unser Kind war weg. Wir suchten, konnten es aber nicht finden. Eine Lautsprecherdurchsage erlöste uns vom Schreck. An der Kasse ist ein Kind, das weint. Unser Kind. Das alles sind Begebenheiten, die sind aber hier vom Erschrecken nicht gemeint. Euer Herz erschrecke nicht. Diese Aussage hat noch eine ganz andere Qualität. In den Versen vor dem Predigttext sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass er weggehen wird. Er wird sie verlassen und diesen Weg können seine Jünger mit ihm diesmal nicht mitgehen. Es sind nur noch Stunden, dann ist es soweit, dann wird er von ihnen gehen. Jesus will seine Jünger auf diese Trennung vorbereiten. Er will sie nicht im Ungewissen lassen. Es kommt die Stunde, wo sich euer Herz nicht erschrecken soll. Und dies Erschrecken meint, auf gar keinen Fall sollt ihr bestürzt sein. Euer Herz muss sich nicht erschrecken. Euer Innerstes muss nicht aufgewühlt sein. Denkt nur nicht, jetzt ist alles aus und vorbei. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu erschrecken. Ihr könnt ganz getrost sein, auch wenn ihr vieles nicht verstehen werdet. Ich habe alles geplant. Der ganze Predigttext Jesu ist von Liebe durchzogen. Weil Jesus seine Jünger liebte, hatte ihnen dies alles im Voraus gesagt. Er wollte sie auf seinen Weggang vorbereiten. Sie sollten nicht im Ungewissen bleiben. In Kapitel 13, also ein Kapitel vor unserem Predigttext, lesen wir, vor dem Passamahl aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das ist Jesu Wesenszug, Liebe, unfassbare Liebe, damals und heute auch, denn er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dies nicht erschrecken begründet Jesus mit dem nachfolgenden Satz. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Hier drängt sich die Frage auf, wer ist Gott und wie ist Gott? In Johannes 3,36 lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Nach diesem Wort gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die einen glauben an den Sohn Gottes, an Jesus Christus. Das heißt, sie sind Jesus treu. Glauben ist eine Liebesbeziehung. Es ist Treue. Es ist nicht so, ich glaube, morgen scheint die Sonne oder morgen regnet es. Nein, Glaube hat etwas mit meinem Gegenüber zu tun. So meint es das griechische Wort. Wer an Jesus glaubt, ist ihm treu. Die anderen wollen Jesus als ihren Retter von Sünden nicht haben und nicht annehmen. Sie wollen eben keine Liebesbeziehung zu Jesus, dem Retter, haben. Über diesem bleibt der Zorn Gottes. Gottes Zorn ist nicht harmlos. Gottes Zorn erweist sich darin, wer nicht mit Jesus leben will, der wird in alle Ewigkeit ohne Jesus sein müssen. Das aber ist die Hölle, ein Ort, den man sich in seiner Grausamkeit gar nicht vorstellen kann. Solange ein Mensch lebt, hat er aber dies Verheißungswort: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Errettung zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Glaube an Jesus, die Errettung durch ihn, hat Auswirkungen. In Römer 5,1 steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott haben, das ist was Großartiges. Und weiter in Römer 5 steht, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Lieber Vater, so mancher denkt an ein Vaterbild, den man vor Augen hat, wo der Vater ein schlechter Vater ist. Ein Vater, tja, den man eigentlich gar nicht als Vater haben wollte oder möchte. Der Vater im Himmel ist ganz anders. Gott ist Liebe. Liebe. Durchdrungen von Liebe. Und das nicht irgendwie und irgendwo, sondern zu uns Menschen. Aber lieber Vater, wie wenn ein kleines Kind zum Papa kommt, das meint es hier. Aber mein lieber Vater. In 2. Korinther 1, Vers 3 steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und in 1. Petrus 5, Vers 10 steht, Gott ist der Gott aller Gnade. Und Hebräer 13, Vers 20, der Gott des Friedens. Hier haben wir also eine Zusammenballung von dem, was Gott ist, wie sein Wesen ist, wie seine Ausstrahlung ist wie er zu uns steht. Wie sollen sie an Gott glauben? Indem sie seinem Wort glauben. Jesus erinnert seine Jünger an die Schriften des Alten Testaments. Vertraut diesen Schriften. Der Apostel Paulus sagte einmal vor dem Statthalter Felix in Apostelgeschichte 24, Vers 14. Ein großartiges Wort. Das bekenne ich dir aber, so sagt er zum Felix, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ganze Alte Testament. Ich glaube da alles von A bis Z. Weil es Gottes Wort ist, darum glaube ich daran. So sollten es Jesu Jünger auch tun. Aber haben sie es getan? Als Jesus gekreuzigt wurde, hatten sie nichts anderes zu tun, als sich schnell einzuschließen. Da saßen nun die verängstigten Jünger. Und dann kam Jesus plötzlich in ihre Mitte. Und dann heißt es, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Wenn man den Herrn sieht, kann man gar nicht anders als froh zu sein. Und dann sprach er zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz des Mose und den Propheten und den Psalmen. Und genau das hat der Apostel Paulus alles geglaubt. In Johannes 12 lesen wir, Jesus rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus lenkt den Blick weg vom Irdischen hin zum Himmlischen, eigentlich immer zu sich selbst. Er ist immer der Mittelpunkt, das Zentrum unseres Glaubens und das Zentrum auch in der Ewigkeit. Euer Herz erschrecke nicht. Ich komme wieder, sagt er. Biblische Aussagen sind oft vielschichtig, so auch hier. Ich komme wieder. Was will Jesus damit sagen? Er kam sichtbar nach seiner Auferstehung wieder. Zuerst haben ihn Frauen am Grab gesehen, danach auch die Jünger. Thomas konnte nicht glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden war. Als Jesus unerwartet zu den Jüngern kam und Thomas dabei war, konnte er zu Jesus nur noch sagen, als er den Herrn sah, mein Herr und mein Gott. So überwältigt war er. In Jesaja 57, Vers 15 wird uns noch eine andere Sichtweise mitgeteilt. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die Zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ich wohne in der Höhe und bei den Zerschlagenen. Nicht ist er einmal da und einmal dort, das ist er gleichzeitig. Hier merken wir, dass unser Denken gesprengt wird. Das können wir nicht fassen. Er durchdringt alles. Alles. Und zugleich wird hier das Erbarmen des Herrn deutlich, der die Menschen nicht allein lässt, die ihn lieben. Eine andere Ebene des Wiederkommens steht in Johannes 14, Und in Versen 16 und 17, da sagt Jesus, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und etwas weiter steht dann, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Was hier steht, sprengt unseren Denkhorizont. Die ganze Gottheit wohnt in denen, die ihn lieben. Gottes Geist wohnt in ihnen, Jesus wohnt in ihnen, der Vater wohnt in ihnen. In allen auf der Welt, gleichzeitig. Hier merken wir, hier kommen wir an eine Dimension heran, die kann man nur im Glauben fassen. Der Apostel Paulus formuliert diese Gewissheit so, die er bekommen hat, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Großartige Aussage. Wenn Christus in mir lebt, dann lebt in mir die ganze Vollkommenheit. Mehr gibt es nicht. Aber weniger wollte ich auch nicht haben. Mit ihm kommt alles, was ich brauche. Mit dem inneren Auge darf ich ihn ansehen und mich freuen. Dann kann ich auch mit dem König David sagen, in Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das heißt, er ist so wunderbar herrlich, dass ich den Blick gar nicht von ihm wenden möchte. Er ist unvergleichlich schön und herrlich. Der Apostel Paulus fragt einmal die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr nicht? Ihr werdet das doch wohl nicht vergessen haben. Mit Jesus leben bedeutet dann, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Daraus folgt dann, dass Christus in uns Gestalt gewinnen will. Er soll in uns immer größer werden. Wir können niemals groß genug von ihm denken. In einem Lied von Gerhard Schnitter heißt es, aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles ist ihm untertan. Und wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. So lesen wir es in 1. Thessalonicher 4 von Vers 14 an. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus zuerst auferstehen, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Dies Ereignis steht noch aus. Man spricht hier von der Entrückung der Gemeinde. Und wohin? Sie werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Nach diesem Wort gibt es einen Zeitpunkt, den wir nicht kennen, wo die Menschen, die mit Jesus leben, plötzlich von der Erde verschwinden. Das heißt, Sie werden nicht sterben. Sie werden in einem Nu, im Bruchteil einer Sekunde verwandelt werden. Sie werden zu Jesus hin entrückt. Und zurück bleiben alle, die Jesus als ihren Herrn nicht haben wollen. Jesus kommt wieder, haben wir gesagt. In verschiedenen Ebenen teilt uns das die Schrift mit. In Apostelgeschichte 1, das ist die Himmelfahrt Jesu, von Vers 9 steht, Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. So wird es bei der Entrückung auch sein. Plötzlich sind sie weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wird so wiederkommen. Und diese Wiederkunft wird schon im Alten Testament verheißen, in Jesaja 14, Vers 4. Und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Da wird er dann wiederkommen. Danach wird dann sein Reich entstehen, das tausendjährige Friedensreich auf dieser Erde. Er will aber noch was anderes sagen, unser Herr. Ich will euch zu mir nehmen. Was heißt das? Du wirst abgeholt. Du wirst abgeholt vor dem Herrn aller Herren, vom Herrn der Herrlichkeit. Wie schön ist das, wenn man abgeholt wird. Da ist jemand, der sich auskennt und weiß, wohin es geht. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Aber was ist das für ein Abholen von jemand, der mich unvergleichlich liebt? Es gibt ein Kinderlied, werde ich immer wieder dran erinnert. Das heißt, wir warten auf den Heiland, wie lange? Bis er kommt. Wir warten auf den Heiland, bis er kommt. Und die Gemeinde, die Jünger Jesu, warten mit Freuden. Es ist so, als wenn eine Braut den Bräutigam erwartet oder umgekehrt. Es ist ein Warten mit Freude. Dieses Abholen ist also mit Vorfreude verbunden. Mein Herr und Heiland holt mich ab, der sein Leben für mich auf Golgatha gab. Und dann mit ihm fängt ein neues Zeitalter an, das ewig ist. Dann bin ich endlich mit ihm sichtbar für immer verbunden. Nie mehr eine Trennung. Nie mehr Tränen, nie mehr Schmerzen, nie mehr Friedhof, nie mehr Tod, nie mehr Nacht, nie mehr Angst, nie mehr Lüge, alles nicht mehr. Das Einzige steht hier, warum er wiederkommt. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Jesus will in alle Ewigkeit niemals von seiner Gemeinde getrennt sein. Nie. Und seine Gemeinde will auch von ihm nicht getrennt sein. Ihr sollt da sein, wo ich bin. Ja, wo ist er denn? In Markus 16, Vers 19 steht, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Lukas 22, 69. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Noch eine Stelle dazu, damit wir drei zusammen haben. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wo ich bin, da sollt ihr auch sein. Das muss man sich mal richtig durchdenken. Er sitzt zur Rechten Gottes, wo ich bin, da sollt ihr auch sein, auch da. Dann sind wir zusammen. Der Vater, der Sohn, die Gemeinde, der Heilige Geist. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gott, unser Vater. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ein Kind gehört ja zu seinem Vater. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der hat Gott zum Vater. Es gibt wunderbare Aussagen in der Bibel, die wir nicht begreifen können. Wer will das denn richtig verstehen? Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Hier kann man nur staunen und anbeten. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Wo Jesus ist, da will ich auch sein, im Leben und im Sterben. Amen.